Moin, moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 37. Ja, und es ist mal wieder eine Jubiläumsfolge. Ich freue mich ganz doll. Der Podcast wird 4 Jahre alt. Am 8. März 2022 kam die erste Folge raus und ich bin ganz, ganz stolz, dass es jetzt schon 4 Jahre sind. Und ja, vielen, vielen Dank an alle Gästinnen und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich kriege auch immer von ganz vielen Männern Feedback, was ich total cool finde. Und ich freue mich auch immer total, wenn ihr auf mich zukommt und mir das erzählt, dass ihr es hört und so. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, den Podcast habe ich ja gegründet, um Flinter rund um St. Pauli und den FC St. Pauli so eine Stimme zu geben. Und heute habe ich 2 Frauen zu Gast, wovon eine sagt, sie wäre stumm verschwunden. Und das hat mir ja zu denken gegeben. Und genau, deswegen finde ich, dass ich diese Jubiläumsfolge diesen 2 Frauen heute mal widme, die auf jeden Fall heute mal zu Wort kommen sollen und nicht stumm verschwinden sollen, so rum. Und ja, genau, deswegen habe ich mir 2 Frauen eingeladen, die am MECFS leiden. So, ihr könnt das gleich nochmal genauer und besser beschreiben, was das genau ist. Und wir zeichnen auf per Videokonferenz heute, also nicht wundern. Wir sind in keinem Konferenzraum oder so, weil die beiden, ja, das nicht ganz so einfach ist mit rausgehen. So, genug von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr da seid, Ann-Sophie und Isi. Wie geht es euch?
Danke, dass wir hier sein dürfen, auf jeden Fall, als erstes Mal.
Ja, Isi, der Isi hat Nummer 1 jetzt schon mal gesprochen. Ja, ich freue mich auch sehr, sehr, dass ihr da seid. Und Ann-Sophie, wie geht's dir?
Gemischt, aber ich freue mich riesig, hier zu sein. Das ist mir wirklich eine Ehre, hier im Millanton Female St. Pauli teil sein zu dürfen. Und körperlich, gesundheitlich bin ich natürlich aber ein bisschen verbraucht hier.
Ja, darüber wollen wir sprechen. Umso schöner, dass du da bist und wir das so machen können, dass wir so aufzeichnen können. Ja, also ihr müsst natürlich auch dadurch, wie alle anderen auch, zu dieser Jubiläumsfolge wollen wir natürlich trotzdem auch eure Fankarriere ganz genau beleuchten. Und bei euch finde ich es natürlich besonders spannend, in Anführungsstrichen, weil es ja so ein bisschen den St. Pauli-Fan vor der Erkrankung gab oder gibt und den St. Pauli-Fan nach der Erkrankung. Und vielleicht könnt ihr ja einfach mal erstmal erzählen, was St. Pauli für einen Stellenwert vor eurer Erkrankung hatte und dann auch im Vergleich zu heute.
Ich kann gern anfangen.
Ja, easy.
Ja, also St. Pauli oder Fußball an sich hat eigentlich schon, oder zumindest zuerst kam der Fußball auf jeden Fall, dass der einen großen Stellenwert in meinem Leben hatte. Also ich habe, seit ich klein bin, Fußball gespielt. Und dann in meiner Jugend kam dann dazu, dass ich so Punkrock gehört habe. Und dann fiel dann irgendwann die Wahl, oder es gab eigentlich nur St. Pauli als einzige Möglichkeit, dort Fan zu sein. Ich komme ursprünglich nicht aus Hamburg, deswegen war es jetzt nicht so, dass irgendjemand mit mir als Kind ins Stadion gegangen ist, sondern ich habe mir das dann quasi in meiner Jugend ausgesucht, dass ich St. Pauli-Fan werde.
Und kommst du aus der Nähe von Hamburg oder war das jetzt ganz überraschend, so ein Nordverein sich auszusuchen?
Nee, ich komme aus der Nähe von Leipzig ursprünglich.
Oh, okay.
Und genau, und damals, als ich klein war, gab es halt in der Region einfach keine größeren Vereine, oder in der Kindheit habe ich irgendwie keinen Verein vorgegeben bekommen. Und deswegen hatte ich dann, dadurch, dass ich in der Jugend später angefangen habe, Punkrock zu hören und mich dafür mehr interessiert habe, einfach quasi die Möglichkeit in meiner Jugend, mir dann einen Verein auszusuchen. Und dann ist die Wahl halt auf St. Pauli gefallen, weil das Drumherum einfach auch sehr interessant ist und sehr spannend.
Ja, cool. Und dann bist du nach Hamburg gezogen irgendwann?
Genau, als ich dann 22 war, habe ich einen Job in Hamburg bekommen und dann konnte ich dorthin ziehen. Also ich war dann in meiner Jugend halt mal im Urlaub im Stadion. Dann sind wir nach Hamburg gefahren oder so und sind dann dort ins Stadion gegangen im Urlaub. Und das hat mir halt auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Und dann, als ich 22 war, bin ich hingezogen und dann konnte ich auch regelmäßiger gehen und das war schon sehr schön.
Cool, auf jeden Fall, sehr, sehr gut. Ja, und bei dir, Ann-Sophie, wie war das?
Ja, bei mir ist es, man kann sagen, so in drei verschiedene Phasen aufgeteilt. Also ich bin auch keine gebürtige Hamburgerin, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, war aber nie irgendwie in Vereinsleben aktiv oder Fußball, das habe ich immer nur sehr gerne selbst gespielt, aber eben auch nicht aktiv. Und ja, mit 14, 15 bin ich in die Punkerszene gekommen und habe dort ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und mit diesen Menschen eben auch den St. Pauli. Und liebe Grüße gehen raus an Isa Artus, wenn ich das hier überhaupt darf.
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Ja, und dann musste ich aufgrund von widrigen Umständen nochmal aus Hamburg rausziehen. Mhm. Und dann bin ich ein paar Jahre später wieder hierher gekommen und habe meine Selbstständigkeit hochgezogen. Und da war auch, also ich war mehr mit Überleben und Arbeiten beschäftigt, also das Wasser über dem Kopf halten, wie man so schön sagt, dass so eine große Rolle hat es dort immer noch nicht gespielt, aber ich habe ab und zu von Freunden eine Karte in die Hand gesteckt gekriegt und dann war das natürlich die größte Party für mich, auch mal ins Stadion zu kommen. So. Und die dritte Phase, ja, das ist jetzt die, seitdem ich krank bin und seitdem hat der Verein, also ich habe vorher auch schon immer so das verfolgt, einfach so, oder auch in meiner Tätigkeit habe ich mich immer klar positioniert, dass wenn ich einen Verein habe, dass es der St. Pauli ist. aber jetzt seit der Erkrankung hat sich das eben komplett verändert und jetzt hat es den höchsten Stellenwert eigentlich tatsächlich
bekommen. Spannend, okay. Ja. Also noch mehr als davor, wie kann das sein?
Ja, das ist zum einen bin ich nicht mehr so eingebunden in meine Arbeit.
Ja.
Ich habe keine Termine mehr, aber...
Du warst in der Physiotherapie, hast du vorher gearbeitet, ne?
Ich bin als selbstständige Masseurin tätig
gewesen.
Genau, und habe da eben so Firmenkunden, Privatkunden und Sportkunden gehabt.
Ja.
Und jetzt ist es eben so, krankheitsbedingt gibt es keine Teilhabe mehr am aktuellen Weltgeschehen. Also klar, ich kann mal irgendwie in der Zeitung lesen, was da draußen so passiert, aber man fühlt sich nicht so richtig Teil davon.
Ja, klar, als wenn man so, so eine Zuschauerin davon, ne? Ja.
Ja, richtig. Und so diese... Jetzt versuche ich immer, wenn es geht, die Spiele zu gucken, auf irgendeine Art und Weise zu verfolgen, ob jetzt zu gucken, zu hören über das Radio oder einfach über den Ticker. Aber es ist so, das gibt mir so noch das Gefühl, Teil von einem aktuellen Weltgeschehen zu sein. Das ist an dem Tag, das wiederholt sich nicht so genau in der Konstellation und ich kann dabei sein, ich kann es miterleben sozusagen. Und es gibt mir noch so ein bisschen das Gefühl von Verbundenheit und Teilhabe. So.
Das ist schön. Und hörst du dann AFM-Radio oder guckst du das im Fernsehen oder wie machst du das?
Ja, also ich liebe das AFM-Radio und ich guck's, also es ist immer kapazitätsabhängig. Also so, wenn ich hören und gucken beides kann, dann am liebsten natürlich gucken. Aber ganz oft ist es leider auch nur das Radio und in seltenen Fällen oder leider häufiger als einem lieb ist, aber nur so über den Ticker und dann gucke ich mir die Zusammenfassung mal an, wenn es geht, weil es kostet schon richtig Körner, also so ein Spiel zu verfolgen. Da gehen ja auch Emotionen hoch und runter.
Ach krass, und dann bist du richtig angestrengt danach und dann musst du dich erstmal erholen.
Das ist erschöpfend, ja.
Wahnsinn, ja,
auf jeden Fall.
Also ins Stadion gehen auch, aber...
Ja, genau. Es ist ja so, Teil der Erkrankung jede Art von Energie, ob jetzt für Freude oder für Wut oder für Trauer, alles verbraucht Energie, ne? Also so. Und bei so einem Fußballspiel, das ist ja, also da kommt ja eins nach dem anderen. Und ich bin so ein Herzblutmensch, ich fiebere einfach voll und ganz mit.
Ja.
Ich kann mich gut abgrenzen von. Ja. Das ist ja auch das Schöne daran.
Genau.
Ja, so gibt mir das einfach in meinem Alltag so ein bisschen Stabilität.
Ach, das ist sehr schön zu hören, das freut mich. Und das AFM-Radio, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, das macht ja jetzt Bennett, das ist ja der Sohn von Mike, hier von Melanthon. Und finde ich auch total cool, dass, ja, dass er das macht und ihr das hört. Und Easy, bei dir war es aber ja schon so, dass du dann wahrscheinlich, also vorher warst du ja schon im Stadion und dann, jetzt geht's nicht mehr, ne?
Ja, genau, ich musste ja auch aus Hamburg wegziehen durch die Erkrankung, weil es mir gesundheitlich so schlecht ging, dass ich mich nicht mehr selber versorgen konnte. Deswegen ist, seitdem ich krank bin, ins Stadion zu gehen, eigentlich ja utopisch, weit weg, zumindest in Hamburg auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es jetzt gar nicht so wie bei Ann-Sophie, dass es irgendwie intensiver geworden ist mit dem Fußball gucken oder sich über Fußball informieren. Bei mir jetzt tatsächlich jetzt durch die Erkrankung doch schon sehr nachgelassen, weil ich einfach wirklich sehr gern so ins Stadion gegangen bin in der Realität und einfach auch sehr gern auf Fußballplätzen unterwegs war, also entweder selber spielend oder zuguckend. Und jetzt durch die Entfernung zu Hamburg und dadurch, dass es quasi nur noch im Fernsehen oder hörend irgendwie zu verfolgen geht, hat bei mir so ein bisschen der Eifer irgendwie so ein bisschen nachgelassen, leider.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde beides total spannend, auch dass ihr da so unterschiedliche Erfahrungen mitmacht. Ja, aber ich glaube auch, weil ich habe das auch ganz oft, wenn ich dann mal nicht im Stadion sein kann, dass ich dann ungerne das Spiel angucke. Ich so denke, na toll, ich kann ja nicht dabei sein. So, ne? Aber ja, trotzdem total schön, dass das dir so Halt gibt, Ann-Sophie. Aber erzählt doch trotzdem gerne nochmal von davor. Wann war denn so euer erstes Spiel bei St. Pauli?
Mein erstes Spiel, da musste ich nachgucken, das war, glaube ich, mit 15 oder 16, da waren wir im Urlaub in Hamburg. Also wir sind dann extra gefahren, dass ich mal ein Spiel im Stadion sehen kann. Und das war, glaube ich, auch nur ein Testspiel. Aber es war trotzdem cool, endlich mal am Millerntor ins Stadion zu gehen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer der Gegner war. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es ausgegangen ist.
Aber mit 15 ja auch echt früh. Also,
ja, dafür,
ich auch, aber...
Ja, dafür, dass ich jetzt nicht in Hamburg gewohnt habe, ist, glaube ich, okay.
Ja, auf jeden Fall. Und bei dir, Ann-Sophie?
Ja, also ich kann mich nur noch grob daran erinnern, dass es so vor guten 10 Jahren war. Ich habe leider, das zieht sich so durch mein Leben durch, starke Erinnerungslücken, gänzlich, also von vielen Teilen meines Lebens, aus Gründen. Aber was ich habe zu jedem Besuch wie so ein Gefühl abgespeichert noch. Und ich kann mich einfach erinnern, dass jedes Mal es wunderschön war. Also, ja, doch, ich habe es immer sehr genossen. Aber ich kann mich leider nicht erinnern an die Gegner oder wie das ausging. Aber das ist ja auch beim St. Pauli, ist das ja auch egal. Also man feiert ja genauso bei einem Verlust wie bei einem Sieg. Also
ja, also ein bisschen. Also ist schon schöner, wenn ein Sieg ist, aber ja. Ja, aber da kann ich euch beruhigen. Auch alle Gästinnen, die ich bisher hier hatte, standen da und waren, oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau. So, genau, alles gut. Aber habt ihr dann irgendwie so ein bestes Erlebnis mit St. Pauli, was ihr noch so in Erinnerung habt? Ann-Sophie nickt.
Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Erlebnisse, so die Klassiker wie ein Derby-Sieg oder sowas. Aber was mir so richtig noch so, was mir so richtig das Grinsen ins Gesicht treibt, da haben wir mal wieder gewonnen und die ganzen Punks waren alle in der U3 Sternschanze, St. Pauli Feldstraße, die Strecke. Und ja, es war einfach so eine Party. Alle haben gesungen, alle sind gehüpft und zwar so sehr, und das darf man eigentlich auch irgendwie gar nicht verraten, aber so sehr, dass die Bahn natürlich in Schritttempo fahren musste und nicht mehr normal fahren konnte, weil das ganz schön ins Wanken geriet. Und ich erinnere einfach diese Dynamik, es war so schön. Es war einfach schön, diese Gemeinschaft, diese Party und alles
Ja.
zusammen. Ja, da erinnere ich mich richtig gern zurück.
1000 Punker dabei.
So ist es.
Mindestens viel Gebrüll und Geschrei. Ja, sehr gut. Und bei dir, Easy, hast du irgendwie ein schönes Erlebnis?
Boah, nicht explizit. Also ich würde auch sagen, dass alle Stadionbesuche einfach schön waren. Ich kann mich zum Beispiel auch an Ergebnisse oder so gar nicht mehr erinnern. Ich fand es einfach immer, also die Stimmung ist halt einfach immer sehr cool, wenn so 30.000 Leute ein Fußballteam anfeuern. Nee, jetzt so explizit, dass irgendwas heraussticht, habe ich tatsächlich nicht. Dass da,
Okay.
also, ja.
Und irgendwas, was nicht so toll war?
Nee, da kann ich mich auch nicht. Also ich fand alles, es war alles so, also alles so Highlights, nichts, was irgendwie schlecht war dort im Stadion oder auch drumherum.
Bei dir an,
Also ich.
Sophie?
Ja, ich kriege da schon eine Erinnerung. Also, wenn man so als Punkermädchen mit einem St. Pauli-Pulli durch die Hamburger Stadt läuft, da kriegt man Resonanz. Und zwar nicht nur schöne Resonanz. Also, ich wurde da von HSV-Fans mal angegriffen und das fand ich natürlich entsprechend überhaupt nicht cool. Finde ich
Ja.
auch so. In meinem Herzen geht das, ich bin zwar 100% und lasse da auch kein Quäntchen an noch einen anderen Verein hin, St. Pauli-Fan, aber ich kann trotzdem dem HSV neben mir sozusagen aushalten
Ja.
und empfinde da kein Gewaltbedürfnis gegenüber Fans oder ich sag mal. Ich war da ja auch noch jugendlich, ne? Da kann man ja auch
Ja.
mal drüber nachdenken, wie cool das ist, als Erwachsene auf ein kleines Punkermädchen einzudreschen. Das muss nicht sein, so.
Nee, das ist sehr traurig, aber zum Glück ja nichts, was aus unserer Fanszene nicht so schön war.
Nee,
Aber
genau.
ja, echt super ätzendes Erlebnis. Bei euch ist natürlich auch sehr spannend die Frage, wann war denn euer letztes Spiel? Beim FC St. Pauli. Das ist ja eine Frage, die ich nicht jedem hier stellen kann, zum Glück. Aber ja, wie war das?
Ja, ist auf jeden Fall gut, dass du das nicht vielen anderen stellen musst. Mein letztes Spiel war die Saison 22/23, das erste Saisonspiel. Und ich stand auch das erste Mal auf der Süd, das weiß ich noch. Und also ich kann mich nicht mehr groß an das Spiel erinnern, weil ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es einfach das letzte Spiel sein wird, bei dem ich bin. Was ich noch weiß, dass es eine Choreo übers ganze Stadion gab. Das fand ich halt sehr cool. Und in der Pause gab es eine kleine Pyroshow, das fand ich natürlich auch richtig gut. Und ansonsten, genau, das war quasi das erste Saisonspiel in der Saison 22/23 war mein letztes Spiel, bei dem ich war.
Okay, weißt du noch gegen wen? Aber ich meine, gut, das ist auch.
Ja, ich habe vorhin nachgeguckt, das war gegen Nürnberg. Und das war auch ein Sieg für St. Pauli, also war auf jeden Fall ein gutes Spiel anscheinend, 3:2. Also auch viele Tore. Und ich weiß auch noch, dass ich so vor der Saison dachte, dass ich jetzt auf jeden Fall auch wesentlich regelmäßiger gehen will, weil das war dann auch so die Zeit, als die Lockdowns quasi vorbei waren und die Einschränkungen immer mehr, also es immer weniger Einschränkungen gab damals während der Covid-Pandemie. Und deswegen hatte ich mir dann auch vorgenommen, regelmäßiger und öfter zu gehen, aber das wurde dann ja leider durch die Erkrankung zunichte gemacht.
Och Mann, ey. Ja, krass, dass es genau Nürnberg war, weil mein lieber Kumpel Jörg, der diesen Podcast auch immer hört, der kommt aus Nürnberg und der war bestimmt auch bei diesem Spiel. Liebe Grüße. Und ja, Wahnsinn, wenn du auch sagst, dass du das erste Mal in der Süd warst, dann war das ja wahrscheinlich schon, dass du so dachtest, ach Mensch, jetzt beginnt hier vielleicht was ganz anderes mal, ne? Dass du.
Ja, auf jeden Fall, weil ich bin halt auch im Sommer 2019 nach Hamburg gezogen. Also es war ein halbes Jahr vor Pandemiebeginn und vor den Lockdowns. Und das war dann quasi die Saison 22, 23 oder der Sommer, als der dann losging, da sind die Lockerungen halt gekommen. Und quasi, ich habe Hamburg meistens nur im Lockdown mitbekommen und das war natürlich nicht ganz so cool. Und deswegen war ich auch froh, dass endlich auch wieder mehr möglich war. Und dann war das halt aber leider für mich zumindest schnell wieder vorbei.
Ja, und bei dir, Ann-Sophie, weißt du noch dein letztes Spiel?
Das schätzungsweise 2018.
Mhm, okay.
Schönes Wetter, trotzdem kalt. Das kenne ich ja alles.
So ein bisschen wie heute. Aber sonst erinnerst du da nicht mehr so viel?
Nein, ich erinnere einfach, dass es ein schönes Spiel war. Also ich erinnere nur so grob was, aber nichts konkret, wie es ausgegangen ist oder gegen wen. Leider nicht mehr, nee.
Macht ja nichts. Aber was hättet ihr denn, oder wenn ihr eurem Ich an dem Tag sagen könntet, Mensch, das ist euer letztes Spiel, was hättet ihr da irgendwas anders gemacht?
Ich hätte auf jeden Fall noch was anderes gemacht. Ich wäre noch mal durchs ganze Stadion gelaufen. Weil ich ja auch zuvor nie so oft im Stadion war. Also ich kann das an zwei Händen abzählen. Und für mich war es immer noch was Besonderes und immer noch was Neues gab es zu sehen. Und ich wäre auch noch gern durchs Museum gestapft.
Ja.
All das. Also ich kam ja gerade erst so richtig an irgendwie und wollte da auch, konnte mir auch vorstellen, das auszubauen. So.
Ja.
Ja, bei mir glaube ich so ähnlich. Also ich war ja auch jetzt nicht so mega oft im Stadion, dass ich sage, es wäre genug gewesen. und ich glaube, ich wäre einfach ein bisschen zeitiger losgefahren, weil ich bin ein bisschen spät gefahren, dann stand ich sehr weit am Rand. Das hätte ich natürlich lieber mittiger erlebt, das letzte Spiel. Aber ich glaube, ich hätte gar nicht so viel anders gemacht. Also ja, vielleicht das alles so ein bisschen intensiver aufzunehmen, dass man sich noch ein bisschen besser dran erinnern kann, weil ich dachte, das ist jetzt halt so der Startschuss von was Neuem und was Größerem. Und dann ist das halt leider nicht so gewesen. Deswegen glaube ich, dass man das vielleicht ein bisschen intensiver alles wahrnehmen hätte können. Aber an sich hätte ich nicht viel anders gemacht.
Ja, und dann hoffen wir ja ganz doll, dass bald dann nochmal wieder ein Spiel kommt, wo ihr im Stadion sein könnt. Und Yes. Ja, das wird mich sehr, sehr freuen. Aber habt ihr denn so aus der Fanszene oder auch vom Verein vielleicht schon Unterstützung bekommen oder wünscht ihr euch da vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung? Wie sieht das da aus?
Ja, also aktuell ist mein Stand der Dinge, dass wir noch keine Unterstützung vom Verein bekommen. Also wir haben schon Kontakt aufgenommen. Beziehungsweise da kann vielleicht Easy gleich mehr zu sagen, aber mein persönlicher Wunsch wäre tatsächlich eine ziemlich umfassende Aufklärungskampagne zu dieser Erkrankung, und zwar nicht, weil hier halt ein paar Leute irgendwie erkrankt sind, sondern es trifft ja jetzt schon eine gute Million Menschen und es wird eher mehr als weniger, also dadurch, dass es jeden treffen kann, und das so einschneidend ist, ist es das auch wert, eine umfassende Aufklärungskampagne zu machen. Und nicht eine, die nur so ein Transpi hochhält. Das ist auch ganz wertvoll und ganz wichtig. Aber so von Vereinsseite her hat man ja was in der Hand. Da macht man einen Einspieler, den kann man jedes Mal nochmal vorm Spiel irgendwie durchspielen. Oder ich weiß nicht, was es da für Sachen gibt. Da gibt es dann Leute, die kennen sich aus. Aber in meiner kleinen Welt stelle ich mir das in etwa so vor.
Das klingt möglich auf jeden Fall. Klingt als würde man das möglich machen können.
Ja, absolut. Also kann ich mich an Sophie nur anschließen. Es gab bis jetzt letztes Jahr, Ende letztes Jahr, gab es eine Tapete von USP zu Empty Stands und zu unserer Erkrankung. Und das war, glaube ich, bis jetzt das Höchste der Gefühle, was passiert ist. Zumindest was wir so mitbekommen haben. Und es wäre natürlich cool, weil wir ja auch also durch Empty Stands jetzt mitbekommen, dass andere Vereine oder wir mit anderen Vereinen auch zusammenarbeiten und das da auch funktioniert, wäre das natürlich cool, wenn es bei St. Pauli auch irgendwann von Vereinsseite sowas geben könnte, so eine Art Spieltagsaktion, Aufklärungskampagne.
Ja, Das ist auf jeden Fall was, was gemacht werden sollte. Also aus der Fanszene habe ich, glaube, Blocknachbarn haben beim Werder-Spiel nochmal eine Sammlung, ne, gemacht. So ein bisschen rückt es jetzt mehr in den Fokus, habe ich das Gefühl. Und ich finde es auch, ich habe jetzt natürlich mich damit beschäftigt, weil ich mit euch spreche. Aber davor war es wirklich so, dass man das null wusste, dass ja auch Fans, ja, einfach nicht mehr rausgehen können und so. Und das hat mich halt total schockiert, dass man da überhaupt nicht drüber spricht, ne?
Ja, absolut. Und also, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen können, das liegt auch nur daran, dass wir nicht schwerst erkrankt sind an der Erkrankung. Also Menschen, die schwerst erkrankt sind, liegen halt 24/7 im abgedunkelten Raum, können nicht sprechen, können sich irgendwie nicht mitteilen. Und deswegen ist es einfach irgendwie uns, glaube ich, auch wichtig, für die eine Stimme, denen eine Stimme zu geben, indem wir den Podcast hier zum Beispiel machen.
Ja, also ich bin schwer krank, bei mir ist es an der Kippe, aber ich bin hier zugedröhnt mit Bedarfsmedikation und dachte einfach, es ist schön, wenn wir das zusammen durchziehen und bin hoffnungsvoll, dass ich mich davon wieder erhole.
Ja, ich auch. Ich finde es wirklich so krass an Sophie, weil du hast auch so eine tolle, starke Stimme und man merkt es, also man würde es wahrscheinlich gar nicht so merken, ne? Und das, wie stark deine Krankheit dann doch ist,
Das
ist.
höre ich tatsächlich viel, ja.
Aber ja, dann sind wir ja schon mal so ein bisschen bei dem Thema drin. Erzählt doch mal, MECFS haben wir schon zu Beginn gesagt. Viele sagen Long-Covid in der Umgangssprache und viele wissen auch gar nicht so genau, was es ist. Und was ich so gehört habe, ist es ja auch so, dass Frauen oft davon betroffen sind. Deswegen ist es ja auch ein Thema für diesen Podcast sehr. Und viele wissen einfach, auch viele Ärzte stellen falsche Diagnosen oder tun es ab oder man weiß nicht so richtig, ja, was es ist und wie es weitergeht. Erzählt doch einfach mal. Ja, gibt es bei euch eine Diagnose und wie heißt sie und was bedeutet das?
Also ich würde gerne am Anfang erst einmal ganz kurz die Begrifflichkeiten
Sehr
so
gerne. Da bin
sortieren.
ich, genau, da bin ich nämlich auch noch nicht gut drin.
Also die Erkrankung, die heißt, und das ist ein bisschen kryptisch, myalgische Enzephalomyelitis. So wurde es 1969 von der WHO in den ICD-10-Code mit aufgenommen. Das ist ein Verzeichnis, wo jede Erkrankung, die anerkannt ist, kodiert wird. Also ab diesen 69, seit 69 kann man diese Erkrankung kodieren und seitdem ist sie auch bekannt. Es gab Ausbrüche, vielerlei, wie auch immer. Seitdem ist sie festgelegt, auch mit dem Kardinalsymptom der sogenannten PEM oder PENE. Das er schon später nochmal. CFS ist lang ausgesprochen chronisches Fatigue-Syndrom. Das kam in den 80er Jahren erst später hinzu. Und das ist eigentlich so ein kleines Politikum. Ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen, kann man aber sagen, CFS, also das Syndrom am Ende beschreibt jedes Syndrom beschreibt immer nur eine Ansammlung an Symptomen, denen man keine genaue Ursache sozusagen zuweisen kann. Und damit steht sie ja eigentlich genau gegenüber von der ME. Weil ME kann man sehr wohl sehr präzise unterscheiden zu vielen anderen Erkrankungen und das kann das Kardinalsymptom, die PEM. Und CFS hat diese PEM eben nicht. Und CFS, das kannst du auch haben, wenn du Krebs hast. CFS kannst du haben wegen, ach, ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist so ein, das bringt da so eine Schwammigkeit mit rein, was auch jetzt in Anbetracht der Dekade, wo viel Forschungsgelder reinfließen, macht es das oft auch nicht einfacher, gute Kohorten zu bilden. Man muss ja eine Erkrankung gut differenzieren, damit man präzise Kohorten hat, wo man weiß, da mischt sich jetzt nicht noch was anderes rein, um da keine falsch negativen Ergebnisse zu kriegen. So. Also ja, leider steht jetzt überall MECFS drin, Aber ja, im Rahmen hier dieser Aufklärungsmöglichkeit möchte ich das einmal so klar sagen. Diese Erkrankung heißt myalgische Enzephalomyelitis, wird mit ME abgekürzt und damit ist klar, was gemeint ist. Gesprochen unter den Ärzten wird es, und da kann man ja froh sein, wenn sie es überhaupt kennen, einfach ME/CFS gesagt. So, dann Long-Covid ist ja eine Bezeichnung, wenn man an SARS-CoV-2 erkrankt war und die Symptome, die man hatte, noch anhalten für 4 Wochen in etwa. Und halten diese Symptome aber noch länger an oder kommen auch noch weitere Symptome hinzu, dann so von 4 bis 12 Wochen, dann spricht man von Post-Covid. Das ist immer noch eine eigene Erkrankung, nämlich eine Erkrankung, die von dem SARS-CoV-2-Virus ausgelöst ist. Jetzt kann aber darauf sich eine ME entwickeln. Dann hat man kein Post-Covid mehr, sondern dann hat man eine ME, die ausgelöst wurde von SARS-CoV-2. Das ist auch eben so viel, wird jetzt, werden diese Begrifflichkeiten auch viel zusammen, man hört es jetzt, es kommt in den Medien langsam mehr auf, es gibt mehr Berichte und dann heißt es entweder Long-Covid, Post-Covid und dann ist eigentlich ME gemeint und oder ist, sagen wir mal, ME/CFS gemeint und das ist aber schwammig, weil die ME/CFS kann durch ganz viele verschiedene Erreger ausgelöst werden. Also das können Viren sein, das können Bakterien sein, aber es gibt auch Menschen, die durch eine Impfung berichten, dass sie dadurch erkrankt sind. Genau, also es gibt ganz verschiedene Erreger. Von dem Epstein-Barr-Virus kennen wir es am meisten so, dieses pfeifrische Drüsenfieber, da sagen wir alle so, ja, Achtung, pass auf, das musst du gut auskurieren, sonst kannst du da so was Komisches kriegen, was so ganz ewig dauert. So. Das ist so mir im Kopf geblieben, bevor ich das überhaupt kannte. Und das heißt, es sind einfach alles nur verschiedene Ursachen, die dann, wenn sie das Kardinalsymptom und noch viele weitere Symptome erfüllen, zu einer ME werden können.
Und bei euch war es aber Corona.
Ja, also bei mir war es eine Covid-Infektion auf jeden Fall, die ME/CFS ausgelöst hat.
Okay. Und das war ja, wie du eben schon gesagt hast, 2022, ne?
Ja, im August 22 war es bei mir. Da war ich 25 war ich da.
25, genau. Und dann sind das ja jetzt auch schon 3,5 Jahre, ne?
3,5 Jahre, genau.
Och Mann. Und bei dir, Ann-Sophie?
Ja, bei mir war das ein bisschen unklarer. Also bei mir kam das alles sehr schleichend und ich habe dann Ende, also es war schon so im Jahr 2021 und dann habe ich mich am Ende noch impfen lassen und da kam dann so ein Schub, aber ein Schub von eben auch meiner rheumatoiden Arthritis, die ich wohl schon hatte. Also ich glaube, das war eher nur ein Auslöser als mehr die Ursache.
Okay.
Ich vermute bei mir eine andere Viruserkrankung zuvor oder bakterielle Erkrankung. Ich bin da nicht unweit von vorher auch krank gewesen und das geht zeitlich ziemlich gut zusammen und da war nur noch die Impfung, hat mir den letzten Rest gegeben und ab da war klar, jetzt ist hier wirklich richtig was los, dem kann ich nicht mehr weggucken. Das ist nicht nur ein bisschen Herzrasen im Sitzen oder mal ein bisschen, ich kann das Bein meines Patienten nicht mehr anheben, sondern ich kriege meine Grundbedürfnisse nicht mehr gestillt. Und genau, das, also Ende 21.
Also jetzt echt schon 5 Jahre, ne? Oder 4.
Ja, die Zeit rast.
Sehr, ja, sehr Wahnsinn. Lang. Aber, ja, Isi, wie war denn das bei dir? War das eine milde Infektion? War die stark? Oder wie war das? Erzähl mal.
Also die Akutinfektion war bei mir mild. Also das war meine zweite Infektion. Die erste Infektion hatte ich, glaube so 1,5 Jahre vorher. Das war auch, also es war halt nicht angenehm und es war schon was anderes als jetzt so ein grippaler Infekt bei der ersten und auch bei der zweiten Infektion. Aber habe ich halt dann gut überstanden alles so. Die erste Infektion war nach zwei Wochen irgendwie durch und dann konnte ich auch ganz normal weitermachen und dann bin ich halt auch relativ entspannt bei der zweiten Infektion gewesen, weil ich mir dachte so, ja, was soll denn passieren?
Ja, klar.
Und dann, also habe ich aber eigentlich schon während der zweiten Infektion gemerkt, okay, es ist irgendwie was anders als bei der ersten, aber konnte es halt gar nicht so richtig greifen und habe dann auch relativ schnell wieder ganz normal weitergemacht. Also bin nach zwei Wochen oder anderthalb Wochen auch direkt wieder arbeiten gegangen, habe wieder angefangen, Fußball zu spielen. Dann war die Infektion auch im Sommer, da hat man halt irgendwie auch noch, ist man auf ein Festival gegangen oder hat irgendwas anderes noch, einfach war halt viel unterwegs. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, nach so einem Monat, anderthalb Monaten, dass es mir irgendwie immer schlechter geht. Und ich das aber
okay, also
auch,
nicht besser, auch, wird nicht besser sozusagen.
Nee, genau, es ist einfach immer schlechter geworden und ich hatte so gar keine Erholungsphasen und es sind irgendwann sind Schmerzen dazugekommen und also auch so Herzrasen wirklich, dass der Brustkorb irgendwie so krass wehgetan hat und dass der Körper immer schwächer geworden ist. Also es ist immer alles wesentlich anstrengender geworden und irgendwann ging dann halt wirklich gar nichts mehr. Dann ist halt wirklich, wo ich glaube, das hat dann noch 3-4 Monate gedauert, bis dann der Körper halt wirklich komplett zusammengebrochen ist und gesagt hat, okay, hier ist Feierabend, hier geht's nicht mehr weiter. Und dann war es halt wirklich so, dass ich nur noch liegen konnte. Also nicht, weil ich vom Kopf her irgendwie nicht aufstehen konnte, sondern weil der Körper einfach nicht mehr funktioniert hat. Und das ist
okay.
Wirklich ganz, also ganz schwierig auch zu beschreiben und ganz das Gefühl, oder das war auch ganz absurd einfach, weil ich wollte aufstehen, aber der Körper hat nicht mitgemacht.
Und warst du denn davor schon beim Arzt oder bist du dann irgendwann?
Nee, ich war schon immer zwischendurch beim Arzt, aber das wurde halt leider alles so ein bisschen abgetan und wurde dann halt immer gesagt, ja, ruhen Sie sich einfach ein bisschen aus, gehen Sie ein bisschen spazieren, gehen Sie ein bisschen in die Sonne. Und dann habe ich aber halt auch gesagt, ja, wenn ich spazieren gehe, dann, wenn ich nur 10 Minuten rausgehe, dann liege ich danach für 2 Tage flach. Und dann meinen sie, also wissen wir jetzt auch nicht so ganz, was wir da machen sollen. Und das war halt irgendwie das Schlimmste, dass man halt merkt, irgendwas stimmt mit dem Körper nicht. Und man geht halt zum Arzt und dann wird einem gesagt, ja, also weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen sollen.
Ja, das ist wirklich die Hölle. Weil ich meine, wenn schon jemand sagt, du sagst ja nicht, ich bin jetzt hier irgendwie ein bisschen müde, sondern ich schon allein der Weg hier zum Arzt hin ist so anstrengend. Das muss ja eigentlich klar sein, dass das nicht normal ist, ne? Aber
ja, das ist halt leider, haben die letzten Jahrzehnte sehr viel dazu beigetragen, dass diese Krankheit einfach nicht ernst genommen wurde. Auch dadurch, dass sie einfach mehr Frauen betrifft als Männer. Das spielt da leider, die gesellschaftlichen Themen spielen da leider einfach auch eine sehr große Rolle in der Vergangenheit der Erkrankung.
Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde dir auch so gar nicht geholfen, als einfach mal nur gesagt, so Mensch, ja, ist halt so. Schlafen Sie mal länger, oder?
Ja, also ist wirklich so. Also ich habe mich dann halt krank schreiben lassen, so, weil es ging ja wirklich auch nichts mehr. Und es war, ich hatte immer Angst, dann zum Arzt zu gehen, weil ich Angst hatte, der sagt jetzt, ich schreibe sie nicht länger krank. Und das war ein Horror. Und dann habe ich halt nach ein paar Monaten, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, halt den Arzt gewechselt und hatte halt riesiges Glück, dass der Hausarzt diese Erkrankung kannte und gesagt hat, ja, ich schreibe sie noch länger krank. Das war mein wirklich sehr großes Glück. Und da habe ich halt die ME-CFS-Diagnose auch von dem bekommen. Und dieses Glück haben nicht so viele Leute, dass sie so schnell die Diagnose bekommen.
Ja, und so schnell war es ja auch nicht, ne?
Nee, es hat schon ein paar Monate gedauert, aber dafür ist es, also was sonst so bei uns in Selbsthilfegruppen erzählt wird, war das schon schnell.
Ja, Wahnsinn. Ja, und Ann-Sophie, bei dir hast du hast ja auch erzählt, dass immer alle gesagt haben, ach, das ist psychisch, ne?
Ja, also beziehungsweise ich war ja selbstständig, habe meine Ausbildung noch neben dem Beruf gemacht, 5 Jahre, und dann kam ich noch auf die Idee, meinen Bachelor gleichzeitig zu machen. Und dann hieß es halt immer so, ja, ist ja kein Wunder, dass du keine Kraft mehr hast, so. Aber es ging ja, also ich habe es ja die Jahre zuvor, bevor ich erkrankt bin, ja auch schon geschafft, dasselbe zu leisten oder gar noch mehr. Und das fand ich dann immer eine ganz schön miese Nummer eigentlich so.
Ja.
Und ja, ansonsten war es schon auch so, dass dann noch die Psychoschiene dazu kam, weil ich einfach aufgrund verschiedener vieler traumatischer Erlebnisse in meinem Leben war ich dann noch mal in der Klinik. Das war ein super Aufenthalt. Also viele Menschen haben ganz schlechte Erfahrungen machen müssen in solchen Kliniken, weil da war ich ja schon krank. Und ich hatte aber das Glück, dass trotzdem auf mich gehört wurde, wo meine Grenzen sind und so weiter. Aber erkannt haben sie es dort halt auch nicht. Und da hieß es dann halt immer, es sei prozessbedingt. Und das ist dann auch so, weißt du, ich hab mein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet, auf das Jahr 2022. Ich wollte da fertig sein mit meinem Beruf, mit der Ausbildung. Ich wollte da in meinem Traumberuf starten. Das heißt, ja, ich hatte zwar dieses ganz klare Gefühl in mir, es stimmt irgendwas nicht, aber ich hatte auch den ganz klaren Wunsch, es muss alles stimmen, weil ich will jetzt weitermachen.
Ja.
Und so bin ich halt leider selber auch ein bisschen auf die Psychoschiene aufgestiegen, weil ich dann halt dachte, ja, dann wird das wohl prozessbedingt sein. Und bin dann in vollem Vertrauen, dass das so ist, einfach weitergestartet und wollte dann durchstarten. So. Und je mehr ich die Aktivität gesteigert habe, desto schlimmer wurde mein Zustand. Und
Okay.
ich bin dann ich habe dann den Hausarzt gewechselt, und zu dem bin ich dann gekommen, und ich habe dann alle Fragebögen mitgebracht, die man für diese Erkrankung braucht. Da musste ich auch sagen, ich habe dann noch den Bonus, dass ich natürlich einen medizinischen Beruf habe. Das hat man dann schon. Das hatte ich das Gefühl, da ist mir ein Arzt auf Augenhöhe begegnet. Auch das haben viele nicht mit Erkrankungen. Also ich konnte da einfach mit den Fragebögen anwatscheln und sagen, hier, ich glaube, das ist es, das müssen wir uns mal genauer angucken.
Ja.
Und dann hat er mich halt zu verschiedenen Fachärzten geschickt, und aber auf den Wegen dorthin bin ich jedes Mal zusammengebrochen. Mein Zustand wurde massiv schlimmer. Und dann war es ganz klar so, es wurde so schlimm, dass ich in kürzester Zeit, also es waren keine 3 Monate, da habe ich dann schon den Pflegegrad beantragt und eine gesetzliche Betreuung, weil ich gemerkt habe, es passt gar nichts mehr oben und unten. Und bevor ich wirklich gar nichts mehr kann, muss ich gucken, dass sich jemand um meine Sachen kümmert, weil ich brauche ja auch Versorgung und so.
Ja.
Und dann, ja, Pflegegrad 3. Zack, direkt gekriegt, und dann wurde es auch meinem Hausarzt langsam klar.
Und jetzt wohnst du alleine?
Ich wohne allein.
Genau. Und es kommt dann aber jemand und unterstützt dich.
Ja, genau. Es ist eine fragile Sache, weil jede Unterstützung ist auch ein Stressor. Also man muss dass man mal für Pflege zu krank sein kann, das wäre mir auch nie in den Sinn gekommen.
Oh, Wahnsinn, ja.
So, meine Freundin unterstützt, also ich habe Freunde, die mich unterstützen, meine Partnerin unterstützt mich. Und Familie weitestgehend aus der Entfernung oder auch aus der Nähe. Ja.
Darf man sagen, wo du wohnst? Also nur so im Vergleich.
Ja, Hamburg City. Ich wohne in Hamburg-Hamm.
Du bist praktisch in Hamburg, aber leider weit weg. Symbolisch von St. Pauli, obwohl du
Na,
eigentlich.
immer noch Bezirk Mitte.
Ja, sehr gut. ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Und bei dir, Isi, war es dann so, dass du zurück zu deinen Eltern bist.
Genau, dadurch, dass ich einfach noch nicht lange in Hamburg gewohnt hatte, hatte ich da kein Supportnetzwerk. Da haben halt natürlich die Lockdowns und so auch mit reingespielt, dass es einfach schwierig war, Menschen kennenzulernen, die dann auch sowas wie eine Pflege übernehmen könnten.
Ja, klar.
Genau, und dann gab es eigentlich nur die Option, dass ich zurück zu meinen Eltern ziehe, weil ansonsten hätte ich mir ja nichts mehr zu essen holen können, mir nichts mehr zu essen machen können, und das wäre, glaube ich, nicht so gut ausgegangen und deswegen war das für mich die einzige Option, um vielleicht zu hoffen, dass sich der Zustand irgendwie stabilisiert oder irgendwie besser wird, wenn ich diese Unterstützung habe und bekomme.
Mhm. Könnt ihr vielleicht einfach mal so einen typischen Alltag beschreiben, damit wir uns das mal so ein bisschen vorstellen können, weil irgendwie so richtig vorstellen kann man sich's ja doch nicht. Ann-Sophie, willst du anfangen?
Kann ich gerne machen. Ja. Es ist ernüchternd, das wird jetzt mal kurz nicht so schön, aber das können wir alle aushalten, weil ich kann es aushalten. Also ja, also ich wach morgens auf und habe am ganzen Körper erschlagende Schmerzen. Mein Körper, der bebt, also am Anfang, als ich das Beben noch nicht einsortieren konnte, da dachte ich, hier ist Erdbeben, aber Hamburg ist kein Erdbebengebiet, also es ist kein Erdbeben. Es ist das Nervensystem, was außer Rand und Band ist und dann so seine, ja, es ist halt, wie es ist. Schmerzen, extrem starke Lichtempfindlichkeit, das heißt, ich habe ein abgedunkeltes Zimmer, wo ein Licht, undurchlässiges Rolo ist, aber das Licht, was an den Seiten vorbeikommt, das ist immer noch zu hell. Also die meiste Zeit liege ich einfach komplett abgedunkelt mit Augentuch, weil eben Reizabschirmung ist die einzige Art und Weise, wie ich meine Baseline halten kann. Also Baseline ist der Bereich, in dem man Dinge machen kann, ohne dass es eine Verschlechterung gibt. Und meine Baseline ist halt liegen und nichts tun, also wirklich nichts tun. Das ist das Schwierige. Und das so ist es halt auch das Schwierige. Also ich kriege Essen vorbeigebracht, ich kriege Essen gekocht, ich habe TK alles voller Sachen, die ich dann einfach mal an guten Tagen in den Ofen schieben kann. Und dann auch nochmal, ich nehme mir das raus für meine seelische Gesundheit und nehme die Einbußen in Kauf, im Sitzen esse. Aber an Crash-Tagen, also den sogenannten PEM-Tagen, ist das auch das nicht möglich. Da muss ich dann auch im Liegen essen, weil das einfach nicht geht alles. Und dann muss mir das auch hergebracht werden und so weiter. Und die Symptome werden über den Tag her alle nur noch stärker. Ja, und ziemlich viele Langeweile ist ein schwieriges Wort dabei, weil es ist so, man ist so beschäftigt mit Aushalten. Es ist so ein Mix aus Verdrängen, Aushalten und ab und zu schöne Augenblicke haben. Und wenn es nur ein Moment ist, wo, keine Ahnung, jetzt im Winter sind Möwen vor meine Fenster geflogen, ganz wie wild, als würden sie in die Wohnung reinkommen wollen. Und das war so ein Moment, das war wow, das war wunderschön so. Aber ansonsten gibt es da nichts. Also auch mit Freunden austauschen oder so, das schaffe ich nicht mehr. Oder nur noch extrem begrenzt.
Ja. Mhm. Ich finde das ja so krass, weil man denkt natürlich, man kann sich das schon vorstellen, gut, dann liegt die betroffene Person wohl im Bett, aber gut, dann guckt sie eine Serie oder so, denkt man dann ja so blauäugig, ne? Aber selbst das funktioniert ja nicht, ne?
Genau, wenn du dann mal Serie guckst und merkst so, du machst die Augen zu und merkst, wie dir alles zu viel wird und das Hören ist zu viel, Sehen ist zu viel, du wirst einfach hart abgestraft, ne? Hart abgestraft mit, ich sag's nur eins, eine Sache hat mich von Beginn der Erkrankung bis heute immer begleitet und das ist der Satz, das hätte ich nicht erwartet, als Reaktion, nämlich, du machst irgendwas und du rechnest ungefähr dir aus, was du denn wohl denkst, was du dafür bezahlen musst, so im übertragenen Sinne. Und dann kommt die Quittung, aber die ist so viel höher. Und dann ist jedes Mal so, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe auch schon in meinem Leben zuvor viele Erkrankungen gehabt, auch schwere. Und das toppt alles. Das übersteigert die eigene Vorstellungskraft, obwohl du es schon hast.
Ja.
Deswegen kann ich es niemandem verübeln, der ab einer bestimmten Stelle aussteigt und sagt, ich kann es nicht verstehen. Ja, es ist auch nicht zu verstehen und deswegen ist Aufklärung so wichtig, damit man wenigstens die Erkrankung kennt und versucht, es zu verstehen.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, vorher, ich kann es mir immer noch nicht gut vorstellen, aber jetzt habe ich einen Eindruck. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, Easy, wie ist es bei dir?
Ja, was ich jetzt noch ergänzend zu Ann-Sophie, glaube ich, sagen kann, ist, dass ich war ja vor der Erkrankung quasi komplett gesund. Ich hatte, boah, ich hatte mal so Fußballverletzungen, aber das ist halt irgendwie echt nichts. Also wirklich, das waren nur so Kleinigkeiten. Und wenn ich jetzt so überlege, was diese Erkrankung, also wie sich diese Erkrankung anfühlt und was dadurch alles irgendwie nicht mehr geht, das ist überhaupt nicht greifbar für jemanden, der diese Erkrankung halt nicht hat. Und deswegen kann ich es auch absolut nachvollziehen, wenn Leute dann sagen, sie können damit gar nichts anfangen, aber sich auf jeden Fall darüber zu informieren, das, glaube ich, kriegt jeder hin. Aber das nachzuvollziehen ist, glaube ich, einfach nur möglich, wenn man diese Erkrankung auch wirklich selber hat. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch ein kleines Problem, dass Menschen das halt einfach schwer nachempfinden können, weil es gar nicht geht, weil es gibt im gesunden Leben keinen Zustand, der irgendwie dieser Erkrankung auch nur ansatzweise nahe kommt.
Ich möchte eine Sache noch kurz ergänzen, weil ich jetzt so viel von Schmerzen gesprochen habe. Am Anfang meiner Erkrankung hatte ich nicht so starke Schmerzen, wie ich heute hatte. Und daher habe ich die Erkrankung stark angezweifelt. Ich hatte immer so eine Unsicherheit in mir, die mich dazu gebracht hat, doch auszutesten, ob ich nicht vielleicht doch gesünder bin und es nicht habe. Und deswegen sage ich an alle da draußen, nur weil ihr keine Schmerzen habt, heißt es das nicht, dass ihr keine ME habt. Ne, also nur weil wir jetzt so viel den Fokus auf Schmerzen legen, es gibt noch viele andere Symptome, auf die wir vielleicht nachher eingehen, noch.
Kannst du auch jetzt, wie du möchtest.
Okay, ja, ich kann es auch jetzt. Also so zum Beispiel die Reizempfindlichkeit. Du isst was und die Gurke, die du kaust, ist so laut, dass du es kaum aushalten kannst. Oder dass den Teller oder das Glas abstellen ist unerträglich. Oder meine Mutter kam mal versehentlich mit einem Parfum zu mir und hat das Essen gebracht. Und ich wusste noch nicht bis dato, dass ich auch geruchsempfindlich bin. Und ich hatte unmittelbar einen Absturz. Also das heißt, ich habe sofort Schwäche, also ich habe keine Kraft mehr in den Muskeln gehabt. Ich hatte keine Konzentrationsfähigkeit mehr. Die Schmerzen nahmen zu, dieses Erdbebengefühl nahm zu. Und ich musste sofort wieder ins Radical Rest gehen, also in absolut Abschottung. Nur von einem Parfum. Also,
Wahnsinn, ja.
ja, richtig. Ja, es gibt aber natürlich auch so noch so allgemeine Symptome wie so ein Grippegefühl oder Lymphknoten, die geschwollen sind, so oder ja, so grob. Vielleicht, mir fällt bestimmt nachher noch mehr ein.
Ja, also kognitive Einschränkungen sind halt
Genau.
auch zum Beispiel ein Thema, dass das bei manchen mehr ausgeprägt und bei manchen einfach weniger
Bestes
ausgeprägt.
Beispiel.
Ja, also und mit kognitiv hat das zum Beispiel einem so Wörter im Satz nicht einfallen, dass irgendwie man vergisst, ob man jetzt den Herd ausgeschaltet hat oder nicht. Genau, dass man einfach vergisst, Medikamente zu nehmen, was ungünstig ist bei der Erkrankung. Genau, das sind so kognitive. Oder dass man sich einfach nicht lange konzentrieren kann und irgendwann so ein, der das Gehirn einfach so ein Shutdown macht und man irgendwie nichts mehr aufnehmen kann. Genau, das sind so. Und dann halt diese ganzen körperlichen Einschränkungen, dass man nicht lange sitzen kann, nicht lange rausgehen. Genau das, was Ann-Sophie alles schon so ein bisschen gesagt hat.
Ja, und Ann-Sophie, du bist jetzt auch sehr lange nicht mehr rausgegangen, ne? Also.
Ja, ich bin seit April 24 nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Ja, das
Das heißt, es ist mit der Zeit leider Gottes auch noch schlimmer geworden, ne?
ja, genau. Es ist stetig bergab gegangen. Und ich lebe halt hier in der Dachgeschosswohnung und ich kann halt die Treppen einfach nicht überwinden. Und leider gibt es auch für meine speziellen Treppen hier im Haus keine Geräte, die das machen. Also müsste dann immer die Feuerwehr kommen und plus der Krankentransport und dann tragen sie dich da zu sechs mit einem Tuch runter. Das ist
Täglich bisschen doof. Ja.
ja, schrägstrich entwürdigend. Also ich bin dankbar, dass es das gibt, aber das war meine Empfindung, als ich da so in diesem Tuch drin lag und.
Ach, krass. Und bei dir, Isi, du gehst noch raus oder ist es tagabhängig?
Es ist schon tagabhängig, aber mein Zustand hat sich über die Zeit zum Glück stabilisiert. Und das heißt, ich kann ab und zu rausgehen und so eine kleine Runde spazieren gehen oder auch mal mir ein bisschen was einkaufen zum Beispiel. Das funktioniert wieder jetzt nach 3,5 Jahren Erkrankung, dass das zumindest ein bisschen frische Luft irgendwie auch eine Rolle in meinem Leben spielt, aber es ist natürlich auch noch weit davon entfernt, dass das jetzt irgendwas mit normalem Leben zu tun hat. Also genau, ich hatte jetzt zum Beispiel Montag einen Arzttermin und jetzt heute die Podcastaufnahme und ich weiß halt schon, dass die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall drinnen verbringen und liegend.
Ja, gut, aber vielen Dank trotzdem, dass du es machst.
Ja, also ich finde es auch. Ich finde es ist ja auch eine wichtige Sache, deswegen.
Und habt ihr denn aber schon noch so Momente, die so kleine Fortschritte und Hoffnung mit sich bringen oder wie sieht das aus?
Also bei mir gibt es aktuell eher, also ich habe seitdem ich die Erkrankung habe, geht's bergab. Jetzt gerade hoffe ich, dass es sich irgendwie wieder stabilisiert, aber das habe ich schon 1000 Mal gehofft und man ernüchternd da so mit der Zeit. Aber ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf, dass sich das irgendwann stabilisiert. Und in 5 Jahren sind ja auch Medikamente versprochen und angesagt. Also vielleicht geht da ja noch was für einen kleinen Teil unserer Gruppe. Es ist ja auch nicht, dass das jetzt Medikamente für alle wären oder sowas. Ja, also aktuell nö.
Okay. Und bei dir, Isi?
Ja, also das Einzige, was mir jetzt persönlich einfach Hoffnung gibt oder so ein bisschen, dass es sich bei mir halt stabilisiert hat, aber das ist, glaube ich, auch eine Ausnahme und hängt wahrscheinlich auch von den Subgruppen ab und das einfach, dass ich das Umfeld hatte, dass ich mich überhaupt erholen kann. Also der Schritt, dass ich zu meinen Eltern gezogen bin und wirklich alles abgeben konnte, hat, glaube ich, bei mir sehr dazu beigetragen, dass es sich irgendwo hingehend stabilisiert hat, aber es ist jetzt einfach auch gleichbleibend auf einem Niveau. Also es ist jetzt nicht so, dass es sukzessive irgendwie immer mehr geht. Es hat sich dann schon irgendwo eingepegelt. Und das große Problem ist ja auch immer noch, also wir haben jetzt zwar schon von Medikamenten gesprochen und dass es vielleicht in 5 oder auch länger welche gibt, aber es gibt halt zum aktuellen Zeitpunkt keine zugelassenen Medikamente. Und die Erkrankung ist auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht heilbar. Und Medikamente, die man bekommen könnte, müssen alle selber bezahlt werden und da muss man auch erstmal Ärztinnen finden, die das überhaupt verschreiben und das ist halt einfach alles eine große Katastrophe.
Ja, Wahnsinn. Besonders, weil es können ja auch nicht alle dann wieder zu ihren Eltern ziehen oder haben jemanden, der sich kümmert oder so, ne?
Und oder sich die Medikamente leisten kann.
Genau, ne? Das ist ja auch.
Was ich alles an Medikamentenkosten habe, ich staune alle Jahre wieder, kann ich dazu nur sagen. Also das haut dich vom Hocker.
Ja, also es hängt am Ende vom sozialen Status ab, ob man sich vielleicht stabilisiert und ob man Medikamente zahlen kann oder irgendwie Hilfe bekommt. Das ist halt einfach ein Unding.
Ja, das hat mich auch total schockiert. Also, weil man denkt natürlich darüber nach, dass man krank ist, dass es Schmerzen sind, dass es einfach furchtbar ist. Aber dass es dann auch noch so was Finanzielles mit sich bringt, ne? Finde ich einfach so gruselig. Ja. Und was würdet ihr euch denn wünschen von der Politik und auch der Gesellschaft im Umgang mit eurer Krankheit?
Ja, also, es fehlt halt irgendwie an allen Ecken und Enden bei dem Umgang mit der Erkrankung. Also es fehlt halt an Versorgungsstrukturen, es fehlt an Medikamenten, es fehlt so eine groß angelegte Aufklärungskampagne. Also Aufklärung hängt vor allem an erkrankten Leuten. Also wir müssen diese Aufklärung irgendwie selber machen und wir haben halt diese Erkrankung und das ist einfach sehr schwierig. Und halt, dass die Versorgungsstrukturen einfach nicht gegeben sind. Das ist einfach ein sehr, sehr großes Problem.
Ja, also die Katz beißt sich da selber in den Schwanz. Es hat mal eine Studie beziffert, die wirtschaftlichen Schäden, die durch die Erkrankten plus die Menschen, die pflegen, also was es alles bedarf, auf 63 Milliarden Euro im Jahr beziffert.
Ja.
Das ist eine Hausnummer, die ist gewaltig, ja. Und was mir so ein bisschen aus der Politik fehlt, ist die Verhältnismäßigkeit. dem zu begegnen. Also ja, Forschungsdekade, ja, toll in allen Ehren, aber da könnte man jetzt auch noch viele Kritikpunkte finden, auf die ich gar nicht im Detail jetzt eingehen möchte. Ich möchte nur das mal so benennen, wie, wo wir da gerade stehen. Und ich habe eher das Gefühl, dass wir gerade in so ein politisches Klima abrutschen, wo mehr die Mentalität ist so, ach, entschuldige für den Ausdruck, aber lass sie doch alle verrecken am Ende. Mhm. So. Das, so fühlt es sich halt auch an. Also man hat da so eine AfD und so eine CDU, die sich da irgendwie kaum mehr unterscheiden. Das macht schon auch Angst. Und da würde ich mir so ein ganz klares Bekenntnis, also wie wir uns das ja auch bei anderen Themen wünschen, zu Menschenrechten, der Behindertenrechtskonvention und dem Völkerrecht wünschen und entsprechend eine Aufklärungskampagne zu machen, die diesem massiven Missstand eben entgegengesetzt wird. Es ist ja auch so, es gibt ja Medikamente, die Symptome lindern. Die gibt es, die können wir auch haben, aber die müssen wir selber zahlen, wenn wir jemanden finden, der sie uns aufschreibt. Das ist auch, da gibt es eigentlich ganz klare, ich habe gerade den Namen vergessen, wie das heißt, aber es gibt so, wenn du eine Erkrankung hast, die so schwer ist, dass du ähnlich wie wenn du sterben würdest, ist so. Dann gibt es so Sonderregelungen, dass man Medikamente halt trotzdem bezahlt kriegt. Und da ist, das ist hier sowas von gegeben. Aber das fällt einfach unter den Teppich, weil, ach du, keine Ahnung warum.
Es wird immer noch unterschätzt, und, ne? Es wird,
und dieses Unterschätzen, das ist halt auch das Ding. Ist ja nicht so, als könnte es nicht jeden treffen. Durch Corona ist es jetzt so ein bisschen in aller Welt gegangen. Also jetzt wird ME mit Corona assoziiert und ja, den Credit nehmen wir mit. Aber am Ende kann das eine Influenza genauso, in EBV genauso, Streptokokken genauso. Also das ist, da ist niemand vor gefeit.
Das ist schon, ja, schon gruselig auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass Frauen leider Gottes auch öfter betroffen sind, ne?
So ist es. Und auch typisch ist sportlich schlanke Frauen tatsächlich. Also das hat was mit, das betone ich jetzt nicht, weil sie irgendwie so aussehen, sondern da gibt es genetische Komponenten, die wohl mit reinspielen. Okay.
Tja, wie kann das sein? Das denkt man jetzt ja so gar nicht, ne?
Das gibt's auch bei ein paar anderen Erkrankungen. Also das ist in der Medizin durchaus bekannt, dass es da genetische Komponenten gibt, die damit reinspielen.
Ja, ist auch zum Beispiel, dass das Immunsystem von Frauen aktiver ist als von Männern und dass so zum Beispiel Autoimmunerkrankungen auch häufiger Frauen betreffen. Und ME/CFS hat auch eine Autoimmunkomponente oder wird eine Autoimmunkomponente zugeschrieben. Das könnte zum Beispiel auch oder ist wahrscheinlich ein Grund, warum es mehr Frauen betrifft als Männer. Und dann hat man natürlich irgendwo gesamtgesellschaftlich noch das Ding, dass Frauen ja weniger ernst genommen werden und das halt auch in der Medizinhistorie irgendwo verankert ist, vor allem bei unserer Erkrankung, dass vor allem in den 50er, 60er Jahren, dass das halt auch oft als Massenhysterie abgetan wurde, wenn Frauen nach Infektionen länger krank geblieben sind. Und es kam dadurch einfach jahrzehntelang zu Stigmatisierung und Psychologisierung und das hat einfach die öffentliche Wahrnehmung und den Forschungsfokus verschoben. Also der Fokus war jahrzehntelang nicht auf biomedizinischer Forschung und das merkt man halt jetzt massiv.
Ja, es ist ja auch so, also ich gebe dir da voll recht, Easy, mit dieser Hysterie, die Frauen immer angedichtet wird. Aber es ist ja schon so, dass als 1969, es gab verschiedenste Ausbrüche, die sogar einer Poliomyelitis geähnelt haben. Also so, also es gab sehr
absolut.
Wohl, wie bitte?
Also, absolut, also ich meinte damit, dass also es gab zum Beispiel in den 70ern haben zwei Psychiater quasi die erkrankten Frauen oder die erkrankten Menschen nicht untersucht und haben einfach anhand von Aktenlage die Erkrankung als Massenhysterie beschrieben.
Ja, genau. Und das ist eben das Dramatische. Und ich wollte nur den Kontext dahin geben, dass es sehr wohl Anhaltspunkte gab für eine schwerwiegende Erkrankung. Und das abzutun als Massenhysterie ist nicht nur, das ist ethisch höchst fragwürdig, wenn nicht einfach verwerflich. Also, ja.
Definitiv, gut, dass wir das nochmal erwähnt haben. Wie ist das so mit eurem Umfeld? Wie gehen eure Freundinnen, Familie, wie reagieren die oder wie haben die reagiert? Wie gehen die mit euch um?
Also meine Familie zum Glück, also ja, was heißt positiv? Also die haben mich ja aufgenommen quasi, als ich krank geworden bin. Und zu Beginn waren meine Eltern auch ein bisschen, also die dachten sich so, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch, sie geht nicht mehr arbeiten, lässt sich irgendwie lange krank schreiben und so. Aber die haben dann, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, dass halt wirklich was mit mir nicht stimmt und dass ich das jetzt nicht irgendwie mache, weil ich keine Lust habe oder so, sondern dass es mir wirklich einfach sehr schlecht geht und dass sie auch versucht haben, mich dann zu unterstützen und irgendwie einfach dann zu verstehen, wie sie mir helfen können. Und darüber bin ich sehr froh, dass meine Familie da so gut reagiert hat oder so gut irgendwo damit umgehen kann, wenn man überhaupt gut damit umgehen kann, dass sein eigenes Kind irgendwie nicht mehr sein Leben weiterleben kann.
Ja, und Freunde, Freundinnen?
Boah, also es hat sich schon mit der Zeit so ein bisschen, sind die auf jeden Fall rar geworden, so Freundinnenschaften. Ist einfach, dass je länger ich krank geblieben bin, desto weniger wurde sich da auf jeden Fall gemeldet und nachgefragt. Das ist natürlich, war irgendwo schwer zu verkraften, aber irgendwo verstehe ich es natürlich auch. Aber es ist halt nie schön, wenn sich dann Leute auf einmal nicht mehr melden, nur weil man krank ist oder nicht mehr am Leben so teilnehmen kann. Das war dann schon nicht so schön.
Ja, auf jeden Fall. Und Ann-Sophie, du hast ja auch mal gesagt, dass du stumm verschwunden bist. Das habe ich auch zu Beginn des Podcasts gesagt. Was mich so berührt hat, irgendwie dieser Satz. Was meintest du damit genau?
Ja, einmal noch ganz kurz zu der ersten Frage vorab. Also bei mir ist es genau das Gleiche, dass ich Freunde verloren habe, aber und auch teilweise den hinterher trauere noch, weil das gar nicht so easy ist, neben einer Erkrankung das zu verarbeiten, wenn so Menschen plötzlich verschwinden. Aber es sind auch neue Menschen hinzugekommen, wie durch Empty Stands eben, und das gibt mir dann wieder viel. Und ja, meine Familie ist in unterschiedlichen Städten verteilt und ja, leidet natürlich mit mir mit, aber versucht mich auch zu unterstützen, auf jeden Fall. Und zu deiner Frage gerade eben, warum ich stumm verschwunden bin, oder wie das kam, also ja, dadurch, dass ich am Anfang selber, wie es nicht wahrhaben wollte, wo noch die Gelegenheit war, darüber zu reden, und es dann plötzlich innerhalb von kürzester Zeit so massiv schlimm wurde, dass einfach ich gar keine Chance mehr hatte, da irgendwie zu informieren, weil es waren ja auch KollegInnen, die ich informieren wollte, und da geht ja gleichsam der Verlust meines Berufes mit einher, den Traumberuf, den ich mir gerade erarbeitet habe und gewünscht habe. Also das habe ich bis heute noch nicht verknusert. Ich habe mich gut darauf vorbereitet, dass ich jetzt nicht heulen muss, weil das ist schon immer eine sehr triggernde Frage, das haut mich immer ganz schön aus den Socken, so, dass ich so stumm verschwunden bin. Ich würde es immer noch gerne machen, sie darüber informieren. Aber das ist gar nicht, solange es braucht, also solange, ihr wisst, was ich sagen will, je länger man dafür braucht, desto schwerer wird's, die richtigen Worte zu finden und das auch emotional irgendwie auszuhalten und auszubalancieren.
Ja, vielen, vielen Dank dir, dass du hier heute so ehrlich das alles beantwortet. Ich bin ganz, ganz, ganz glücklich und stolz auf euch. Aber jetzt habe ich auch hier gerade Gänsehaut, Mensch. ja, du hast es eben schon angesprochen. Wir wollen jetzt auch nochmal ein positives Bild reinbringen. Dann kam ja zum Glück Empty Stands. ja, erzähl doch erstmal kurz bitte, was ist das genau?
Und zwar Empty Stands ist eine Initiative von erkrankten Fußballfans, also an ME/CFS, Long-Covid oder Post-Vac erkrankten Fußballfans. Und das Empty Stands steht quasi für die leeren Plätze, die im Stadion sind, weil wir erkrankten Fans dort nicht mehr hin können. Und die Gruppe wurde im Oktober 2024 gegründet. Mittlerweile sind wir, also das Besondere an Empty Stands ist, dass wir jetzt nicht nur Vereine oder nicht nur ein Fan von einem Verein sind, sondern momentan schon, glaube ich, 40 Vereine und ungefähr 130 erkrankte Fans in unserer Selbsthilfegruppe sind. Und wir haben so ein bisschen, also einerseits wollen wir als Empty Stands Anlaufstelle sein für erkrankte Fans, um sich halt auszutauschen, um quasi, also beziehungsweise Selbsthilfegruppen sind einfach irgendwie überlebenswichtig bei der Erkrankung, finde ich. Und das wollen wir einerseits sein und andererseits wollen wir natürlich auch Aktivismus betreiben und sind mit Vereinen im Austausch, um über die Erkrankung vor Ort in Fußballstadien aufzuklären. Genau, das ist so die grobe Zusammenfassung von Empty Stands.
Ja, cool. Und hat sich, wie hat sich das gegründet? Also welcher war das, kam das von St. Pauli oder kam das von einem anderen Verein oder wie war das?
Nee, ich glaube, es wurde auf Twitter damals von Fabian, kennst du, glaube ich, auch. Also der hat dich ja, glaube ich, auch wegen dem Podcast gefragt. Der hatte damals auf Twitter einen Aufruf gemacht, ob es denn nicht auch andere erkrankte Fans sind und dass man sich ja so ein bisschen austauschen könnte. Und dann sind da die ersten Fans dazugekommen. Ich war da noch nicht dabei. Ich bin erst so 2-3 Monate später, glaube ich, dazugekommen. Und die haben dann einfach nach einer kurzen Zeit auch angefangen, einfach Vereine anzuschreiben, ob denn was möglich wäre. Und irgendwann hat sich dann mal ein Verein zurückgemeldet und dann, das war, glaube ich, Werder Bremen sogar mit als erstes, wo eine erste größere Aktion stattgefunden hat. Und dann kam das alles so langsam ins Rollen und jetzt ist das schon echt relativ groß geworden in so kurzer Zeit, was ja sehr schön ist.
Total schön. Ja, Fabian, liebe Grüße. Kenne ich natürlich aus der Fanszene und ist ja leider Gottes auch erkrankt. Und genau, vielen, vielen Dank, dass du auch Empty Stands da dich da so ins Zeug mit gelegt hast.
Und, liegen und sitzen.
Genau. Aber ich habe halt schon auch so das Gefühl, dass es das jetzt so ein kleiner Hoffnungsschimmer, so ein kleiner Gamechanger auch sein kann für ein bisschen mehr Sichtbarkeit für euch, ne? Also ich habe das Gefühl, davor hat man so gar nichts mitbekommen. Dann da mit Empty Stands fing es jetzt so ein bisschen an, ah, okay, das sind ja ganz schön viele. Man denkt ja auch nicht, dass es so viele sind irgendwie, ne?
Ja, absolut. Ich glaube schon, also ich kann es schlecht einschätzen, weil ich bekomme es ja nicht so, also ich bekomme das jetzt nicht von außen quasi mit, ob das Leute gut mitbekommen, die noch nichts von der Erkrankung gehört haben. Aber ich glaube, dadurch, dass wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen oder sehr viel über die Öffentlichkeit versuchen, über diese Erkrankung aufzuklären, glaube ich schon, dass noch ein paar mehr Leute einfach davon mitbekommen, dadurch, dass ja Fußballstadien jetzt auch nicht schlecht besucht sind. Glaube ich schon, dass das so schon dazu beigetragen hat, dass es mehr Sichtbarkeit gibt.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und wer kann denn mitmachen? Also erstmal jeder, weil das sind ja schon auch viele verschiedene Krankheiten, die ähnlich sind. Oder habt ihr da muss man keine besonderen Dinge mitbringen, um bei euch mitmachen zu können?
Nee, tatsächlich. Also ich würde es mal zusammenfassen als postakute Infektionssyndrome. Also es ist jetzt nicht relevant, welcher Auslöser jetzt diese Erkrankung ausgelöst hat. Es geht halt so ein bisschen drum, dass man sich so mit ähnlichen, also die Symptome sind ja eh so unterschiedlich, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand genau gleich, 100% die gleichen Symptome hat, ist so gering, dass wir einfach Menschen aufnehmen, die glauben, diese Erkrankung zu haben. Also man braucht jetzt keine gesicherte Diagnose, sondern wir nehmen auch betroffene Elternteile sind, also nicht betroffene Elternteile, sondern auch Elternteile mit erkrankten Kindern sind zum Beispiel in unserer Gruppe. Genau, es geht einfach, der Hauptgrund der Gruppe ist ja auch eigentlich gewesen, sich über Fußball auszutauschen, dass man ein bisschen Normalität quasi hat, aber natürlich kommt Erkrankungsthemen kommen dann auch irgendwo dazu und sind auch absolut wichtig, sich darüber auszutauschen, weil bei Ärzten bekommt man halt leider nicht so viel Hilfe und dann ist das eine der wenigen Anlaufstellen sind so Selbsthilfegruppen, um halt zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass da einfach auch andere Menschen sind, denen es genauso beschissen geht. Auch wenn es natürlich schön wäre, diese Gruppe müsste es nicht geben, ist es trotzdem gut, dass es sie jetzt gibt.
Definitiv. Und trefft ihr euch dann immer mal virtuell oder gibt es da bestimmte Zeiten, wo ihr euch trefft oder wie läuft das ab?
Genau, wir haben eine kleine Orga-Gruppe, um das Ganze so ein bisschen zu koordinieren. Da treffen oder versuchen wir uns schon wöchentlich zu treffen, also per Videocall, nicht persönlich, weil das funktioniert nicht, weil wir sind auch in ganz Deutschland verteilt und dann natürlich durch die Erkrankung nicht möglich. Und die Selbsthilfegruppe, da haben wir jetzt so einmal im Monat einen Videocall angeboten, aber das funktioniert meistens über Chatgruppe einfach.
Ja, schön. Und da habt ihr euch beide auch kennengelernt oder wie lief das ab?
So ist es. Ich kenne Easy durch Empty Stands.
Schön. Also das ist ja dann auf jeden Fall, man hat vielleicht ein paar verloren an FreundInnen, aber dann, wie du vorhin auch schon meintest, ein paar neue gefunden.
Ja, genau.
Ja, absolut. Also vor allem sich so über Traumata kennenzulernen und auszutauschen, verbindet dann doch nochmal anders, als sich quasi normal kennenzulernen.
Das Schöne ist aber in dieser Selbsthilfegruppe, wir haben ja auch noch den Fußball. Mhm. Das heißt, wir teilen so das Diebste oder das Schwerste miteinander, weil diese Erkrankung kann halt auch echt auch teilweise Todesangst machen. Mhm. Und da sucht man sich Rat bei Menschen, wo man weiß, da ist es gut aufgehoben. Und gleichzeitig haben wir aber immer so diesen Anker über den Sport auch, sich mal über was Leichtes, so ein bisschen wie Aufmerksamkeitslenkung. Dann geht die Aufmerksamkeit mal dahin und es tut auch mal gut, mal über was Leichtes zu sprechen. So. Und diese Mischung, das bringt eine Qualität in die Selbsthilfegruppe rein, wie ich persönlich finde, die ich sehr schätze.
Das glaube ich, das klingt echt gut. Habt ihr dann irgendwie so eine Nachricht, weil ihr meintet ja auch gerade, dass das so untereinander, ihr beide könnt euch jetzt total gut verstehen, weil ihr es ja beide leider Gottes habt. Aber habt ihr so eine Nachricht an alle Fußballfans vielleicht, die ihr den Fußballfans sagen wollen würdet, was eure Krankheit betrifft, wenn ihr ja mal einmal so zu allen sprechen könntet, was ihr jetzt ja vielleicht so ein bisschen könnt?
Also ja, also vielleicht an Fußballfans, dass wenn sie irgendwie im Umfeld mitbekommen oder vielleicht auch im Stadion mal darüber hören, über die Erkrankung, dass sie sich vielleicht einfach informieren oder zum Beispiel, wenn jemand mal mit Maske im Stadion ist oder an der Bahn sitzt, dass sie sich dann vielleicht nicht drüber lustig machen über die Person oder einfach dumm angucken, sondern dass sie vielleicht im Hinterkopf haben, okay, die Person ist vielleicht chronisch krank oder die will eine andere Person schützen und das dann vielleicht nicht zu sehr auf sich selber beziehen, wenn sie da mal eine Person mit Maske sehen. Genau, das ist jetzt, was mir gerade spontan dazu einfällt.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den wir auch noch gar nicht besprochen hatten. Dass es ja auch, ja, immer jetzt so ein bisschen das Gefühl ist, als wäre es weg, ne? Also alle möglichen Krankheiten. Aber Ann-Sophie, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich hatte da schon so wie so eine Botschaft in mir, die ich durchaus auch raus geben möchte. Es ist ja, ob Verein oder in der Gesellschaft allgemein, es ist echt eine raue Zeit so. Und was mir immer wieder begegnet ist, ist, dass ich Menschen begegne, von denen ich am Anfang dachte, sie seien irgendwie, und dann hat man sich kennengelernt und dann war alles ganz anders und man hat sich total wertgeschätzt und man mochte sich plötzlich total gerne so. Und was ich daraus ziehe, ist, dass wir sehen die Päckchen nicht, die die Menschen tragen. Und dass wir einfach mehr Liebe für die Menschen einfach so voraus schon mal, so als Vorabkredit irgendwie geben. Dass wir einfach empathischer sind und eben nicht jemanden blöden Spruch drücken, weil er noch mit einer Maske rumläuft. Sei doch froh, dass du gerade keine Maske tragen musst oder so, oder irgendwie, auf jeden Fall mehr Liebe füreinander und mehr Engagement, würde ich sagen. Und ansonsten natürlich so, ja, klärt auf, klärt euch auf, klärt euer Umfeld auf.
Ja, sehr, sehr gut gesagt. Genau, und auch bitte keine blöden Sprüche die ganze Zeit, vielleicht erst mal nachdenken und dann sprechen, genau, mit Empathie, das wäre ja schon mal was.
Ja. Man, weißt du, man sieht es den Leuten nicht an, was für ein Leben sie hinter sich haben. Man sieht mir mein Leben auch überhaupt nicht an. Und das geht so schnell, dass man irgendwie in einer Schublade steckt. Und eins verbindet uns doch alle. Keiner will in einer Schublade landen. Mhm. Jeder möchte die Freiheit bewahrt bekommen, in allen Schubladen gleichzeitig zu sein oder in gar keiner.
Ja.
Und auch sie wechseln zu dürfen oder so. Und da einfach irgendwie so mehr Liebe und Freiheit für, was man halt so sieht und erlebt.
Ja, sehr, sehr schön. Empty Stamps noch mal kurz. Instagram-Seite habt ihr. Wie kann man euch irgendwie noch unterstützen?
Genau, wir haben eine Website, Instagram-Account und Blue Sky-Account, wo wir so ein bisschen über die Erkrankungen aufklären, wo wir über die Aktionen so ein bisschen berichten, die wir machen. Und man kann uns unterstützen, indem man zum Beispiel spendet, um für die, also für die Forschung spendet. Da haben wir zum Beispiel eine Spendenliga erstellt. Das ist quasi so ein kleiner Wettkampf. Da kann man sich mit seinem Verein anmelden und dann angeben, wie viel Geld man pro Tor und pro Punkt spenden möchte. Und da gibt es jeden Monat eine Mail und dann kann man das quasi, kriegt man eine Benachrichtigung. Und also es ist kein Muss zu spenden, aber da steht dann, wie viel man spenden müsste oder wie viel sich der Verein quasi erspielt hat an Spenden. Und dann darf man das gerne quasi in die Forschung spenden. Und ansonsten kann man uns natürlich auch unterstützen, indem man aufklärt über die Erkrankung oder indem man halt auch sagt, okay, man will selber irgendwas in seinem Verein machen an Spieltagsaktionen. Also es muss ja jetzt quasi nicht nur ein Bundesliga-Verein sein. Wir hatten jetzt auch eine Aktion mit einem Amateurverein, wo die eine Aktion auf die Beine gestellt haben. Genau, das sind so Möglichkeiten, um Empty Stamps und auch die Erkrankung einfach zu supporten.
Ja, und wenn ich eins nach heute noch viel mehr will, dann, dass die Forschung vorangeht. Also das wünsche ich mir ja ganz doll, dass da nochmal für euch, ja, was um die Ecke kommt, was eine Lösung sein kann oder eine Verbesserung. Das wünsche ich mir ganz doll. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft erstmal nur von Empty Stamps?
Boah, also ich hoffe, dass es irgendwie echt noch ein bisschen so weitergeht, weil es ist echt schön, es macht auch Spaß dann oder es ist auch irgendwie, ja, es macht Spaß zu sehen, wenn irgendwie eine Aktion funktioniert oder Vereine irgendwas umsetzen und dann irgendwie über die Erkrankung aufgeklärt wird. Das wäre schon schön, wenn das einfach noch ein bisschen weiter funktioniert und auch mehr Vereine ins Boot springen und uns da unterstützen, genau, und halt hoffentlich, dass auch die Selbsthilfegruppe einfach, also, dass sie nicht zu voll wird, auf jeden Fall, dass möglichst wenig Leute dazukommen, aber ansonsten, dass wir halt uns einfach weiter supporten mit der Erkrankung.
Ja, willst du auch noch was dazu sagen, Ann-Sophie, oder?
Das kann man so stehen lassen. Ich wünsche mir einfach auch, dass und das, was man so, dass wir so machen, dass das ankommt und Anklang findet und dann eher Synergien entwickelt nach außen. Also wir sind eine gute Anlaufstelle, aber es ist schön, wenn man dann sieht, dass es dann auch von gesunden Menschen übernommen wird, weil wir können den Kampf nicht führen, der Aufklärung. Wir können ihn nur anstoßen. Und es wäre schön, wenn das dann halt so langsam so richtig Schwung aufnimmt.
Ja, genau, das war doch ein wichtiger Punkt, wollte ich noch kurz sagen, dass wir natürlich immer auf gesunde Menschen angewiesen sind, weil die meisten Leute, die dann unseren Stand betreuen am Stadion, sind natürlich nicht irgendwie wir Erkrankten, sondern das sind dann Freundinnen oder Familie oder wir machen immer HelferInnen-Aufrufe und dann melden sich echt, also häufig melden sich genug Leute, manchmal leider auch nicht, aber wir sind da immer auf Menschen angewiesen, die die Erkrankung halt nicht haben.
Okay, also es gibt einen Stand bei den Spielen, oder wie? Also in den verschiedenen Vereinen.
Also das ist mit Part dieser Spieltagsaktion, dass dann ein Stand vor Ort ist, wenn der Verein das zulässt quasi, wo dann so ein bisschen Infomaterial und also wir erarbeiten manchmal auch so Sticker oder halt Plakate und sowas, einfach so ein bisschen und so Fußballkultur Zeugs, was dann mit am Stand ausliegt. Genau. Das ist eine der Sachen, die dann.
Und das auch nicht nur bei St. Pauli, sondern in den ganzen 40 Vereinen, die da mitmischen, von der ersten bis zur wievielten Liga, wahrscheinlich auch noch sehr viel weiter runter,
Ja,
ne?
dritte, vierte, ja, also es ist quasi immer, also nicht regelmäßig, sondern wir haben dann, oder Vereine haben sich zurückgemeldet und dann zum Beispiel jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, waren die Aktionen schon, aber Nürnberg und Heidenheim sind am 7.3. dran, da sind wir dann vor Ort und das ist dann quasi schon vorbei und wenn der Podcast ausgestrahlt wird, aber das sind jetzt die nächsten Aktionen, wo dann ein Stand von uns ist und wo dann zum Beispiel auch mit Interviews auf der Homepage darüber berichtet wird.
Okay, sind wir gespannt. Dann können wir da auf jeden Fall noch mehr erwarten. Das ist doch schön. Ja, was würdet ihr denn anderen Menschen sagen? Haben wir eben schon so ein bisschen mit den Masken drüber gesprochen. Die, ja, für viele ist ja Corona jetzt einfach vorbei und keiner trägt mehr eine Maske und alle nehmen, keine Ahnung, eine Tablette und alles ist wieder gut und gehen wieder zur Arbeit und so weiter. Wie seht ihr das, wenn Menschen Corona vielleicht unterschätzen? Oder auch andere Krankheiten? Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es bei anderen Krankheiten leider Gottes zur ME kommen kann.
Ja, ich glaube, man sollte schon im Hinterkopf behalten, dass nur weil man dann selber vielleicht keine Langzeitfolgen entwickelt, dass man ja trotzdem andere Menschen noch anstecken kann und die dann halt lang anhaltend krank bleiben können. Das ist vielleicht irgendwo ein ganz wichtiger Punkt, dass es halt nicht nur einen selber dann irgendwo betrifft, sondern halt die gesamte Gesellschaft. Und natürlich ist Covid einfach auch kein harmloser Infekt. Also da kann man sich ja drüber informieren und das auch nachlesen, dass das einfach das ganze Körpersystem angreift. Ich glaube, also auch so ein bisschen, was Ann-Sophie vorhin schon gesagt hat, dass einfach der gesellschaftliche Umgang mit chronisch kranken Menschen muss sich halt im Allgemeinen ändern.
Ja, irgendwie war es dann doch früher eher so, dass man ja fast der Person, die man wollte, der Person, die krank ist, dann immer kein schlechtes Gefühl geben, so, ach Quatsch, alles gut, du steckst mich schon nicht an, aber es ist ja eigentlich andersrum. Also
Ja.
es ist so. Aber das hat sich so ein bisschen, glaube ich, schon verändert. Aber ist auch schon wieder ein bisschen in Zeit vor Corona zurückgegangen, habe ich so das Gefühl. Aber du hast ja, oder ihr habt ja völlig recht, es ist ja eigentlich relativ einfach, wenn man sie einfach eine Maske aufsetzt. Aber die meisten haben ja gar keine mehr zu Hause, ne?
Ja.
Irgendwie wie auf einmal wieder alles wie vorher.
Ich zum Beispiel, oder ich denke mal an Sophie, wir bekommen das ja beide auch gar nicht so mit, wie da so in der Realität oder so auf Arbeit und sowas darüber gesprochen wird, weil wir natürlich so irgendwie abgeschnitten sind in unseren Leben, dass wir das auch gar nicht so. Also für mich ist zum Beispiel eine Maske, wenn ich halt irgendwie doch nochmal rausgehe in Einkaufsladen oder so, ist halt das irgendwie normal, das aufzusetzen. Ich weiß ja natürlich nicht, wie sich das bei anderen so weiterentwickelt hat mit der Zeit, aber ich glaube, die meisten sind da schon eher negativ. Also reagieren da schon eher negativ.
Man kann ja auch, also es muss ja nicht immer die vollen 100% sein. Also man kann ja auch da anfangen, dass man sagt, wenn man krank ist, sobald man sich unsicher ist, ob man sich gerade was eingefangen hat oder nicht, dann würde es ja schon reichen. Wenn so, ne? Also es gibt ja verschiedene Varianten, wie man das machen kann und ja. Also ich ertrage keine Maske, weil ich nicht rauskomme, aber meine Pflegeperson, die achtet natürlich sehr wohl darauf, wenn sie unterwegs ist, in der Bahn trägt sie Maske, obwohl sie nicht gefährdet ist oder so. Also erstmal vordergründig nicht gefährdet ist, aber um mich zu schützen dann am Ende, ja.
Ja, das könnte mal wieder ein bisschen mehr sein. Also es ist auf jeden Fall nicht, sehe ich selten, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder auf der Arbeit oder so. Nee. Ja, genau. Wenn man so selber merkt, Mensch, es ist noch nicht ganz so krass, dass ich zu Hause bleiben muss, aber ich gehe raus, dann kann man ja auf jeden Fall eine Maske aufsetzen. Ne?
Ja,
So.
das wäre doch nice, oder?
Ja.
Ja, ihr Lieben, was haben wir denn? Es ist auf jeden Fall bisher, es ist fast am Ende, aber ein wunderschönes Gespräch. Ich danke euch jetzt schon mal.
Ah,
Also
danke, danke.
auch wie toll ihr sprecht, wie kompetent ihr sprecht und das, obwohl in Anführungsstrichen ihr diese Krankheit habt, da bin ich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Aber was würdet ihr denn euch für die Zukunft wünschen, wenn man das ist natürlich viel, ist eine schwere Frage, weiß ich. Aber vielleicht mögt ihr sie trotzdem noch mal beantworten.
Ja, in einem Wort, Anerkennung. Die Erkrankung braucht Anerkennung und dann kannst du es aufstaffeln wie so ein Fächer, nämlich die verschiedenen Ebenen, in denen es die Anerkennung braucht. Es braucht in der Medizin die Anerkennung, zum Beispiel bei Begutachtungen muss diese Erkrankung auch mit im Katalog sein, dass es keine Diskussion gibt oder keine Vergleiche man ziehen muss, mit was diese Erkrankung vielleicht am ehesten vergleichbar wäre, um sie einschätzen zu können. Also, dass man nicht um die Versorgung kämpfen muss, weil nichts im Katalog drin steht. Anerkennung bei den Ärzten, Anerkennung in der Gesellschaft, Anerkennung von der Politik und zwar nicht durch Worthülsen und dann irgendwelche psychosomatischen Studien, die dann uns nämlich beweisen, sie haben es doch noch nicht begriffen, sondern wirklich anerkennen, indem man auch die richtigen Stellschrauben dreht. Ja, Props an Frau Professor Dr. Scheibenbogen.
Professor Dr. Scheibenbogen, das musst du ausführen.
Ach so, das ist die Queen hier in Deutschland. Sie arbeitet in der Charité und sie leitet verschiedene Studienprojekte und ist unglaublich versiert, was diese Erkrankung betrifft, ist vollumfänglich im Bilde und ist sozusagen die Koryphäe hier in Deutschland für diese Erkrankung. Ja.
Ist das ist ja schön, dass es das gibt. Da bin ich ja ganz.
Ne? Immerhin eine Person.
Ja.
Ja, es gibt natürlich bestimmt auch noch mehrere, aber verzeiht mir jetzt bitte, ich habe ein Namensgedächtnisproblem, dass ich da jetzt nicht so aufzähle. Aber es gibt vereinzelt Städte, wo vereinzelt auch noch Ärztinnen sitzen, die sich natürlich auch bemühen, aber sie sticht schon heraus, kann man so sagen, auch auf internationaler Bühne.
Super. Easy, du wolltest auch noch was loswerden.
Ja, also ich hätte es jetzt fast gar nicht besser sagen können als Ann-Sophie. Also das war wirklich, ja, es war wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst und auch, ja, dass der Forschungsschwerpunkt einfach auf biomedizinischer Forschung weiterhin liegt oder dass die Studien einfach gefördert werden. Genau, dass Infektionsschutz ernst genommen wird, was wir gerade schon besprochen haben, kurz. Ja, dass einfach der gesellschaftliche Umgang mit der Erkrankung ernst genommen wird und sich bessert. Und dass es irgendwann hoffentlich Medikamente gibt, die uns helfen.
Ey, und da möchte ich noch mal ganz kurz einsteigen, weil aktuell ist es nämlich so, dass es Medikamente gibt, die es schon gibt. Und jetzt wird quasi getestet, ob die auch für unsere Erkrankungen funktionieren. Und die sind so angesagt auf in 5 Jahren in etwa. Und da ist aber gar nicht, also es ist ziemlich sicher, dass die nur einen bestimmten Teil helfen werden. Nämlich je nachdem, welcher Subtyp man ist in dieser. Sagen wir mal, es gibt fünf Subtypen. Und wenn du Subtyp 1 bist und die ist das Medikament, was sie da gerade forschen, 1 ist, ja, dann hast du den Jackpot deines Lebens. Aber dann haben die vier anderen Subtypen Pech. Und was ich mir wünsche und wo meine Hoffnung hingeht, ist, dass es da an der Stelle nicht aufhört, wie das ja so oft ist, wenn man so ein bisschen was gemacht hat, sondern dass es da dann weitergeht und dass es auch andere Menschen, die dann noch nicht das Glück hatten, weiter hoffen dürfen, dass auch sie noch gesehen werden. Weil das ist eine Erkrankung, entweder du hast sie so leicht, dass du noch ein bisschen am Leben teilhaben kannst, oder sie ist so, dass du dich mit Sterbehilfe beschäftigst. Und da gibt es so keine Perspektive, um da wieder gesund zu werden. Und deswegen wünsche ich mir für alle Menschen da draußen, dass da weitergemacht wird und nicht aufgehört wird, wenn der erste Erfolg kommt. Mic
Ja, so, tschüss. ja, habt ihr denn noch irgendwas? Haben wir alles so weit besprochen? Fehlt euch noch was? Wollt ihr noch was loswerden?
Also ich war mir unsicher, ob ich eigentlich die Erkrankung schon erklärt habe. Also ich habe den Namen erklärt, ich habe mal kurz meine Symptome beschrieben, aber so wie sie, was da so mit der, wenn man sagt ja immer, es ist eine komplexe Multisystemerkrankung, was heißt das denn eigentlich? Habe ich das schon erklärt? Ist mein Gedächtnis nur wieder weg?
Also ich finde, du hast es schon ein bisschen erklärt, aber du kannst es natürlich gerne auch noch mal machen, dass wir so rundum am Ende roter Faden noch mal sicher sind. Kannst du es gerne noch mal machen?
Easy, findest du, ich habe es schon ausreichend erklärt, oder?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich glaube, so genau, was jetzt spezifisch für die Erkrankung ist, haben wir noch gar nicht so erklärt. Also, falls du es machen magst, ja.
Genau, also ich hatte ja vorhin schon mal grob gesagt, dass diese Erkrankung myalgische Enzephalomyelitis ein Kardinalsymptom hat, also ein Hauptsymptom, woran man diese Erkrankung erkennt, was sonst keine andere hat. Und das ist veraltet, nennt sich das PEM, Post-Exertional Malaise, oder jetzt neu PENE, Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion. Sorry, das ist alles ein bisschen Zungenbrecherei bei
Aber
dieser
das ist krass,
Erkrankung.
dass du dir sowas merken kannst. Das finde ich beeindruckend, ne? Wenn
Gut,
sonst so viel weg irgendwie auf einmal ist.
da habe ich natürlich das Glück, dass mein medizinischer Beruf mir diese
Ja.
Zungenbrecher erleichtert. Das, ja. und diese PEM, das ist nämlich, das ist das Tricky, das Beschissene an dieser Erkrankung, soll, dass ich es so deutlich sage. Du hast irgendeinen Trigger. Ob das jetzt ein Reiz ist wie Licht, Lärm oder Parfüm hatten wir vorhin, oder einfach du sitzt zu viel aufrecht oder du hast zu ein langes Gespräch geführt, dann kann es sein, dass du PEM bekommst. PEM ist aber nicht so, dass du was machst und dann kriegst du direkt die Klatsche, sondern du machst was und es kann halt so auch erst 3 Tage später kommen oder 2 Tage später. Wenn du Glück hast, kommt es direkt. Aber es kann halt auch erst später kommen. Und das macht es so schwer, zu wissen, was darf ich eigentlich tun und was nicht. War das jetzt schon zu viel? Ja, nein. Und es ist ja auch so, innerhalb von 3 Tagen erlebt man ja auch wieder andere Dinge. Das heißt, sagen wir mal, man hat ein Gespräch, wofür man sich Zeit nimmt, wovon man weiß, das wird mich Körner kosten. Ja, und dann hast du noch irgendwie, dann hast du aufrecht gegessen. Und dann haut es dich hinterher nieder. Ja, war es jetzt das Gespräch oder war es jetzt das Essen? Am Ende, ich und meine Freundin, wir sagen, wir suchen gar nicht mehr das, was es jetzt war. Wir wissen einfach nur, es ist es jetzt halt so. Weil die Suche ist verrückt. Aber das bringt so ein bisschen die Schwierigkeit auch, wenn man noch nicht weiß, was man hat.
Ja.
Gerade in der Anfangsphase ist das so ein bisschen schwierig. Und dann bringt diese PEM mit sich, ist die Verstärkung aller Symptome, die du hast. Also das ist so eine neuroimmunologische Erschöpfung, sagt man, aber es ist halt Schmerz und Niederstreckung gleichzeitig. Es ist einfach, ich möchte es nochmal anders erklären. Multisystemerkrankung heißt, dass zum Beispiel das Immunsystem mit dem Nervensystem interagiert und dem Energiesystem, also das Energieerzeugungssystem. Und wir haben ja eine Milliarde von Zellen im Körper, die ganz kleinen Zellen. Jede kleine Zelle hat eine andere Funktion. Aber was jede Zelle davon in sich trägt, sind ja auch Organe, man nennt sie dort Organellen. Und eine Organelle davon ist die Mitochondrie. Und die Mitochondrie ist dafür verantwortlich, Energie zu produzieren, dass diese Zelle überhaupt ihre Tätigkeit machen kann. Und genau an der Stelle ist eine Störung. Das heißt, auf zellulärer Ebene kann keine Energie mehr adäquat produziert werden. Und das ist das, was uns so komatös niederlegen lässt, weil es ist nicht, dass ich dann so eine zentrale Müdigkeit verspüre, wie man sie manchmal hat, wenn man ein bisschen zu viel gelesen hat. Dann hat man so schwere Augen, schwerer Kopf, oh, bin jetzt müde, muss mich legen. Das kennt man ja auch, manchmal schläft man sogar vor dem Buch ein. Aber das ist das gar nicht. Sondern du spürst wirklich, wie jede einzelne Zelle, plötzlich hat man auch ein Zellgefühl. Also plötzlich hat man einfach das Gefühl von, es ist überall in meinem Körper gleichsam schwer, gleichsam schwach. Und ja, so hat man dann diese Schwäche, beziehungsweise, also Muskelschwäche ist das eine, was man hat, aber Schwere ist wieder das andere. Man nennt es auch manchmal Fatigue, was so bleierne Schwere so bezeichnet. Da versucht man sich so diesen mit Begrifflichkeiten anzunähern. So. Das ist so ein Teil.
Darf ich kurz dazwischen? Ich glaube, was, also, oder was ist vielleicht für andere ein bisschen so greifbar macht, fühlt sich an, als wird der Körper so vergiftet werden, einfach.
Ja.
So, als ob da
Ja.
irgendwelches Gift einfach durch den Körper durchfließt und gerade alles irgendwie ins Kippen kommt im Körpersystem.
Schön, dass du es sagst, weil genau so ist es. Wenn wir haben ja auch unter anderem eine Komorbidität ist POTS, das ist das posturale Tachykardie-Syndrom. Das heißt, dass Menschen in aufrechter Position plötzlich Herzrasen bekommen. Und das heißt, wenn wir in aufrechter Position sitzen, geht unser Herz in eine Tätigkeit wie andere, wenn sie zum Bus joggen. Und so in etwa, also von der Herzrate her jetzt einfach mal. Also wenn du da eine 120 hast, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sind fitter und die joggen zum Bus und die haben vielleicht trotzdem noch einen Ruhepuls. Okay, gönne ich euch, aber bei mir war das nicht so. Und wenn man dann eben einfach nur sitzt und irgendwie nichts macht, dann hat man halt schon so einen hohen Puls und man übersäuert. Der Körper übersäuert durch schon diese geringe Tätigkeit wie aufrecht im Sitzen. Und das erzeugt eben auch häufig dieses Vergiftungsgefühl. Es ist ja wie, als hättest du gesoffen, Marathon, Jetlag, alles gleiche zusammen, nur noch potenziert durch 10. Und selbst damit ist es auch wieder nur so ein Versuch.
Ja, aber dann hat man zumindest so ein bisschen, Jetlag hatte ich auch gerade, Kater auch, also dass man.
Nur, dass es halt nicht aufhört.
Ja.
Es hört halt nicht auf. Das ist dieses Fiese. Und die meisten Leute haben halt auch noch Schlafstörungen, massive Schlafstörungen, ob jetzt Einschlaf-Durchschlafstörungen oder ja auch so andere Systeme betreffend, so vielleicht jetzt, weil sonst, man muss mich auch bremsen, ich kann darüber lange referieren.
Aber es ist auch super spannend. Also ich habe es tatsächlich auch noch nie so genau beschrieben bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe nur, dass dieses Gespräch heute euch nicht so sehr einen Tipp
Crash. Ja, Crash oder
gibt.
Crash oder Pam, ja.
Pam, so.
Umgangssprachlich ist Crash irgendwie kann man sich gut merken
Ja,
und
und wenn dann halt eher positiv, dass ihr da auch positiv rausgehen könnt am Ende. Aber ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr sonst nicht noch irgendwas loswerden wollt.
also eine Sache habe ich noch. Wenn das hier irgendjemand hört, der oder die oder they jemanden kennt, der die they erkrankt ist, dann eine Sache, die ganz viel hilft, ist, wenn man zum Beispiel einfach mal Essen vorbeigebracht bekommt. Das ist so, Essen muss ja jeder und zwar in der Regel dreimal am Tag. Und dieses stetige Essen ist so schwer, es ist wirklich so schwer, das zu organisieren. Und das ist so was ganz Praktisches, womit man Welten bewegen kann.
Das ist ein guter Tipp.
Ja.
Easy, wolltest du auch noch was? Es sah gerade so aus,
nee,
als hättest du noch einen Wunsch offen.
Nee, ich hab ganz viele Wünsche, aber das sprengt hier den Rahmen, glaube ich, wenn ich das alles erzähle. Nee, also ich glaube, wir haben das schon rundum irgendwie versucht, alles ganz gut zu beschreiben und das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Und also die Menschen dürfen sich ja auch gern informieren. Weiterhin.
Genau, und wir werden ja auch alles Mögliche von euch verlinken, von Empty Stands. Und genau, ich bin ganz, ganz glücklich, dass ihr hier bei meiner Jubiläumsfolge dabei wart. Und
hey,
ich
das
ja, voll.
Und dass ich euch mal so ein bisschen mehr in den Fokus rücken konnte damit.
Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal am Spielfeld ran.
Genau, dann hoffe ich natürlich sehr, dass wir irgendwann zusammen am Stadion sind. Das wäre ein ganz, ganz großer Wunsch von mir.
Die Hoffnung kann ich nicht aufgeben.
Ja.
Genau. Und ja, dass es vielleicht ein Medikament bald gibt, das einen Durchbruch hat, bringt. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle bald live. Das wäre mein Wunsch. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke, Debbie.
Ja, und vielen Dank euch ZuhörerInnen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.